Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsgeflüster des Beethoven-Gymnasiums in Berlin. Heute zu Gast Christian Lenggärten. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, heute mit mir zu sprechen. So, fangen wir gleich an, so ein bisschen mit deiner Kindheit zur Person, ein bisschen Informationen. Wann und wo wurdest du denn geboren?
Ja, also ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren. Das ist praktisch sozusagen eine ureigene DDR-Stadt, deren Namen viele gar nicht mehr kennen. Das ist jetzt Chemnitz. Und zwar am 23.07.1975 und habe meine Kindheit in der Nähe von im Erzgebirge verbracht. Das ist in der Nähe von Chemnitz, also Karl-Marx-Stadt. Und bin dann dort zur Grundschule gegangen, in einem Dorf, das ja hieß oder heißt Hohenfichte. Da habe ich auch sehr schöne Kindheitserinnerungen und bin dann umgezogen 1986 mit meiner Mutter in die Nähe von Halle, ein anderes Dorf im sogenannten Mansfelder Land. Das war damals sozusagen so eine Chemie-Bergbau-Hochburg gewesen. Und dort habe ich meine Jugend verbracht. Und ja, das erstmal bis zur Jugend jetzt sozusagen. Das ist eine offene Frage jetzt von dir gewesen, ne? Soll ich die ganze Biografie jetzt so erzählen?
Ja, so wie du magst, auch vielleicht ein bisschen, was du dann nach der Schule gemacht hast. Und
ach so, ja, okay. Dann mache ich da einfach weiter, genau. Ja, also habe ich da im Mansfelder Land dort in diesem Dorf, das heißt Kloster Mansfeld, in der Nähe von Eisleben. Dort praktisch habe ich meine Jugend verbracht, habe dort dann mein Abitur dort gemacht, 1994, genau, 1994, ist schon so lange her. Habe dann Zivildienst gemacht, 1,5 Jahre, wie es damals noch so üblich war. Und habe dann eine Krankenpflegeausbildung noch dort gemacht in der Gegend, im Kreiskrankenhaus Lutherstadt Eisleben, weiß ich noch bis heute. Und hatte dann das Glück, oder ich sehe es zumindest als Glück bis heute an, dass ich einen Studienplatz bekommen hatte, 1998, um Medizin studieren zu dürfen in Leipzig. Ich habe dann dort studiert in Leipzig Medizin bis 2006, bin dann nach Jena gegangen, dort meine Facharztausbildung an der Uniklinik durchgeführt, habe dort meine jetzige Frau kennengelernt, die aus Berlin stammt, und bin mit der 2009 nach Berlin gegangen. Ja, seit 2009 lebe ich jetzt hier in Berlin praktisch, neben euch als Nachbar, und ja, das ist praktisch sozusagen so mein ganz, ganz, ganz kurz zusammengeraffter Lebensweg bisher.
Ja, super, perfekt. Und dann hätte ich noch so ein paar Fragen, so dann eher zur Politik in der DDR, wie du so zur SED standest und wie beliebt die so war, was du so mitbekommen hast in deinem Umkreis.
Ja, das ist eine gute Frage. Diese Frage ist natürlich eine Frage, die sich einem unmittelbar aufregend, wenn man an die DDR denkt. Bevor meine Antwort, muss ich natürlich zu bedenken geben, so ein bisschen, dass als die Mauer Mauer fiel, war ich 14 Jahre alt oder 14,5 und war natürlich maximal ein junger Erwachsener gewesen. Mir fehlte natürlich so ein bisschen die geistige Reife, glaube ich, noch damals, das so wahrzunehmen wie ein Erwachsener. Aber ich glaube schon trotzdem, dass ich relativ viel mitbekommen habe und würde das mal so zusammenfassen, wie ich das so zusammenfassen würde. Also konkret auf die Antwort einzugehen, die SED war maximal unbeliebt. Ja? Niemand mochte die SED und es war so praktisch die Partei, niemand mochte diese Partei, ja? Um es so auf den Punkt zu bringen. Aber niemand hat darüber gesprochen. Ja, es war so klar, dass da in der Öffentlichkeit, selbst so am Armbrust zwischen der Familie, wurde nicht darüber gesprochen, weil die Angst zu groß war, dass sozusagen so ein 8-jähriger Bursche oder so ein 9-jähriger Junge aus Versehen in der Schule irgendwas sagt, was die Eltern da am Essenstisch besprochen haben oder gesagt haben und sich möglicherweise abfällig über die SED geäußert haben. Deswegen war die Angst da groß, weil das natürlich mit erheblichen Repressalien enden konnte. Ne? Ja, in den 80er Jahren, in denen ich praktisch jung war, war die DDR schon letztendlich in so einer Lähmungsphase angekommen, so ein bisschen. Ne? So alle wussten unter der Hand, es geht nicht weiter, und alle wussten auch, dass die verordneten Parolen, dass die nicht mehr Wirklichkeit waren. Ja, die SED war ja in diesen 80er Jahren, die Führungsriege bestand ja aus letztendlich vor allem alten Männern, alte weiße Männer, würde man heute sagen, ja, die auch den Bezug zur Bevölkerung verloren hatten. Deswegen war die SED allmächtig gewesen. Alle hatten Respekt nicht, aber Angst. Aber man kann wohl ziemlich sicher sagen, dass wenn es eine Partei gab, die niemand mochte, dann war es die SED.
Okay, und hattest du auch irgendwie hattest du auch das Gefühl, dass das politische System der SED oder auch im Nachhinein auch seine Vorteile hatte? Also irgendwas?
Ja, irgendwie. Das ist eine sehr gute Frage. Ne? Das ist eine Frage, die ich mir selbst manchmal immer wieder stelle, jetzt auch mit dem entsprechenden zeitlichen Abstand zu dieser Zeit damals. Und weil es ja eben jetzt auch praktisch natürlich Menschen gibt oder immer wieder gab auch, und das nimmt so ein bisschen zu, weil es eben lange her ist auch, 30 Jahre bald, ja, über 30 Jahre, dass natürlich man dazu neigt oder viele Menschen auch dazu neigen, das System so ein bisschen zu verklären, ne? So im Nachhinein. Das ist so wie mit dem Römischen Reich, ne? Oder vielleicht irgendwie dem Kaiserreich im Mittelalter, dass man dazu neigt, im Nachhinein zu sagen, na, so schlimm ist es ja gar nicht gewesen, es gab ja so viele tolle Sachen. Und was eben viel genannt wird, eben oder oft Gründe sind, sind die, dass natürlich die Kriminalitätsrate sicherlich geringer war, dass vor allem ein ganz wichtiger Punkt, dass eben, oder dass die vermeintlich geringer war. Und ein anderer was Punkt, der oft genannt wird, ist eben so der Zusammenhalt. Der Zusammenhalt sei besser gewesen, ja. Und die Menschen hatten sozusagen, es war nicht so ein großer Unterschied zwischen Arm und Reich, den gab es nicht. Diese große Kluft zwischen Arm und Reich, die es jetzt gibt, also zwischen den Obdachlosen am Bahnhof Zoo und den Superreichen, die sozusagen drei Häuser am Grunewald haben, das gab es in der DDR natürlich nicht. Ne? Sozusagen, es gab maximal, du hast einen Trabant, du hast einen Wartburg. Ne? So, und die einen sind nach Tschechien gefahren, die anderen vielleicht ins Schwarze Meer. Das heißt sozusagen, die Kluft zwischen Arm und Reich war tatsächlich viel geringer gewesen. Sodass ich persönlich glaube, dass sich die Menschen in der DDR schon auf irgendeine Art und Weise näher gewesen sind. Also wenn ich daran denke, in meiner Kindheit da auf diesem Hof, da wurde mehr zusammen gemacht natürlich. Die Menschen waren sich näher gewesen. Es wurde sich mehr, man hat sich mehr geholfen gegenseitig im Haushalt, auf dem Hof, im Dorf. Ja. Und das muss ich schon sagen. Aber andererseits war die DDR auch ein Land gewesen, in dem das sich gegenseitig denunzieren an der Tagesordnung gewesen ist. Ne? Man wusste andererseits nicht, ist der Nachbar bei der Stasi, der hat jetzt ein Telefon bekommen. Ja? Jeder, der ein Telefon bekommen hatte neu, war natürlich verdächtig gewesen, zur Stasi zu gehören und wurde mit entsprechendem Misstrauen auch beäugt, sodass ich nachher selber gar nicht so genau weiß, ob der Zusammenhalt wirklich größer gewesen ist, ja? Weil ja andererseits das Misstrauen auch groß gewesen ist. Deswegen, tja, gibt es für mich eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht viele positive Dinge, die ich im Nachhinein abgewinnen kann. Also es war eine Illusion gewesen. Und ich glaube, dass es so keine gute Gesellschaft war, kein gutes System, weil es darauf beruhte, sich gegenseitig auszuspionieren und letzten Endes mit entsprechender Missgunst. Und deswegen glaube ich, unterm Strich gibt es nicht so viele positive Dinge, auch wenn heutzutage manche natürlich versuchen, das im Nachhinein zu verklären und zu sagen, hey, eigentlich war alles viel besser gewesen.
Okay, du hast jetzt schon auf das Thema so Kontrolle und Überwachung durch die Stasi eingegangen. Hast du denn eine Stasi-Akte oder weißt du davon? Hast du die mal eingesehen oder so?
Das ist das weiß ich nicht. Das wollte ich eigentlich seit einigen Jahren schon machen, immer wieder, das mal gucken. Ich war ja relativ jung, 14,5. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, ja. Allerdings gab es in meiner Familie bestimmte Umstände. Also ich bin selbst, also ich kenne ich habe eine Kindheit gehabt, wie es überall auf der Welt gibt, ja, mit Höhen und Tiefen. Und das ist jetzt etwas, wo ich tatsächlich sagen muss, wo ich mich dazu nicht so richtig frei äußern kann, weil es in meiner Familie, die sozusagen praktisch, meine Familiengeschichte ist ein bisschen zerrissen, ja, ein bisschen kompliziert. Und ich glaube, es gibt Hinweise darin, oder es gibt Gründe für mich, nach einer Stasi-Akte zu suchen, weil ich mir das vorstellen kann, dass es die geben könnte. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Ja, also es würde mich selbst interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass es eine gibt, obwohl ich recht jung war. Allerdings ist der Weg, man müsste das beantragen, da in Chemnitz, da ist sozusagen die zentrale Stelle für Stasi-Akten. Und ich glaube auch, dass es in meiner Familie Leute gab, die bei der Stasi waren. Ja. Aber das sage ich jetzt, das möchte ich mich jetzt nicht äußern, genau. Und ja, vielleicht mache ich das demnächst mal. Ich habe es noch nie gemacht. Wahrscheinlich ist mein Antrieb nie groß genug gewesen, wirklich nachzuforschen. Wahrscheinlich interessiert es mich nicht wirklich. Vielleicht mache ich es irgendwann mal.
Okay. Und gab es irgendwie bestimmte Orte, die so stark von der Stasi überwacht, also stark dafür bekannt waren oder so, wo man so vermieden hat, hinzugehen? Also wie hat es eingeschränkt einen?
Also der größte Feind, glaube ich, ist gar nicht so gewesen, dass es einen Bahnhof gab oder einen Platz oder ein Gebäude, was jetzt irgendwie verwanzt war, sondern der größte Feind waren die Menschen selbst gewesen. Ja? Weil es gab, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 inoffizielle Mitarbeiter bei der Stasi. Das waren also Menschen gewesen wie du und ich, die gar nicht so bei der Stasi angestellt waren, sondern das waren Familienmitglieder. Hm. Und du wusstest nie, ob bei der Familienfeier sozusagen praktisch der Schwager oder da von der Tochter der Freundin jetzt mitbringt oder der, weiß ich, was weiß ich, der Neffe, ob der bei der Stasi ist sozusagen, ne? Oder ob die mit halt mithören, wenn es hochherging, wenn was getrunken wurde. Natürlich ging es natürlich hochher und es gab auch die politischen Diskussionen natürlich dann auch und da entsprechend alkoholisiert, wurde offen debattiert sozusagen darüber, ne? Wer sozusagen aus Westverwandtschaft hat und wer hier ein neuen Kassettenrekorder bekommen hat oder einen CD-Player, ne? Und dass man natürlich unzufrieden war auch, ne? Mit der DDR-Politik, mit Erich Honecker und mit diesem ganzen, dass man das nicht glaubte und dass das mit der Wirtschaft nicht mehr funktioniert hat. Und da wusste man nie sozusagen praktisch, ob hier drei mithören, zwei oder drei Leute in der Familie vielleicht sogar, die am Montag dann zu ihrem Stasi-Offizier gehen und denen eine Anzeige machen und sagen, hier, mein eigener Schwager, der hat hier sozusagen republikfeindliche Parolen ausgesprochen, der hat Erich Honecker beleidigt oder der hat vielleicht irgendwie Absichten geäußert, abzuhauen. Dann konnte es schnell gehen, dass dann die Stasi an der Tür geklopft hat und letzten Endes so ein Leben auch kaputt gemacht hat auch. Ne? Deswegen war der Feind allgegenwärtig, das Misstrauen, weil die Stasi überall war. Und zwar nicht mit Wanzen oder Kameras am Bahnhof Südkreuz zum Beispiel, sondern einfach, sie hat überall mitgehört, weil sie infiltriert war über Menschen im ganzen System.
Okay, und dann gleich zu der Kritik und der Opposition dann gegen diese, gegen das politische System. Also in welcher Form war Kritik am Regime denn überhaupt, also irgendwie möglich, oder hast du was mitbekommen, wer Kritik daran verübt hat oder öffentlich zumindest Regimekritik?
Also öffentliche irgendwie? Kritik war unmöglich, das muss ich wirklich so sagen. Ja, ich in meinem Hinterwäldlerdorf habe davon ähnlich viel mitbekommen, in den Städten gab es das schon, Leipzig, Berlin gab es Oppositionsgruppen, die Kritik geäußert haben, auch öffentlich, die dafür auch entsprechenden Druck aushalten mussten, ne? Hausdurchsuchungen, Berufsverbote, Verhaftungen. Aber so im täglichen Leben, also im öffentlichen Leben war Kritik, hat sich keiner getraut. Als Lehrer in der Schule, um Himmels Willen, bloß keine Kritik, ja, das war nicht möglich gewesen. Was war noch Teil der Frage gewesen?
Hast du eigentlich alles
beantwortet? Ja, genau, also ich kannte auch keine Oppositionsgruppen, aber ich war auch recht jung und wie gesagt, ich habe in so einem Kuhdorf gewohnt, da war nicht viel los.
Okay, dann zum Thema Medien. Fiel dir auf irgendwie, dass Medien staatlich viel gelenkt wurden und wie zeigte sich das genau?
Die Medien waren in der DDR unter vollständiger staatlicher Kontrolle. Ja, es gab da praktisch so diesen Aktuelle Kamera hieß das, Nachrichtensender abends, und das war letzten Endes praktisch maximal kontrolliert. Ja, es gab gutes Beispiel, damals ist praktisch der Atomunfall in Tschernobyl zum Beispiel, ne? Praktisch als es diesen Atomunfall gab, da wurde ja sozusagen während im westdeutschen Fernsehen, was ja verboten war zu hören, was aber alle, die empfangen hatten, haben das sozusagen natürlich empfangen, während da natürlich relativ klar sofort darüber berichtet wurde, dass es da einen Verdacht auf einen schweren Atomzwischenfall gab, ja, dass Strahlung gemessen wurde, wurde ja in der DDR tagelang noch das versucht worden, geheim zu halten. Wurde gar nicht darüber berichtet, ja, tagelang. Und das funktioniert nur in einer Medienlandschaft, die maximal kontrolliert ist, ne? In der Informationen zurückgehalten werden, manipuliert werden, wo das dann so dargestellt wird, erstmal als westliche Hetze, dann es gab nur einen kleinen Zwischenfall und erst nach Tagen und Wochen, das Ausmaß dann offensichtlich, ja? Dass es sozusagen praktisch einen schweren Atomunfall gab, als die Strahlung letztendlich überall messbar war, auch in der DDR, und es für alle Augen offensichtlich war. Das war sozusagen maximale staatliche Kontrolle, ja, das gab es nur das. Nur dieses, gab nur das erste und zweite DDR-Fernsehen und das hat, was da berichtet wurde, hat keiner geglaubt. Selbst die Stasi-Treuen haben es nicht geglaubt, glaube ich.
Okay, und du hast jetzt auch schon das Westfernsehen angesprochen. Hast du das denn empfangen können? Also konntest du es konsumieren?
Entschuldigung. Also wo ich zuerst gewohnt habe, im Erzgebirge, da hatte ich das Pech gehabt, da lebten wir im Tal der Ahnungslosen. Das waren nämlich sozusagen die Täler zwischen im Erzgebirge bei Dresden. Die waren weit entfernt gewesen von Westdeutschland und die hatten keinen Westempfang. Und das waren die wenigen Gebiete in der DDR, in der man kein Westfernsehen empfangen konnte. Und das waren die ganz armen Schweine. Ja, wo es hieß, die kriegen nicht mal Westfernsehen, und deswegen hieß das Tal der Ahnungslosen. Als ich dann in die Nähe von Halle gezogen bin, ne, da in einem Dorf, da gab es natürlich volles Westprogramm. Da habe ich ARD bekommen, ZDF, und habe dann mit 12 Jahren zum ersten Mal ARD, ZDF im Fernsehen gesehen. Das war natürlich das Größte für mich gewesen. Ne? Innerhalb der DDR verzogen, und da hieß es einfach nur, ja, ich ziehe da und dahin und da haben wir sogar Westfernsehen. Wir kriegen sogar Sat.1. Sat.1 hieß es, glaube ich, damals, genau. Und das war natürlich das Größte gewesen, ja. Und das haben die Menschen geguckt, wir auch, ja. DDR-Fernsehen hat sich keiner dafür interessiert, aber in Westfernsehen zu empfangen, es war verboten, nicht erlaubt, ja, aber es haben alle gemacht, alle.
Okay, und inwiefern, also unterschied sich dann, du hast schon gesagt, so mit den Sachen, die berichtet wurden und nicht berichtet wurden, aber auch so vom Unterhaltungsgrad oder so, wie inwiefern unterschied sich DDR und Westfernsehen noch?
Du meinst die Nachrichten?
Ja, auch abgesehen von den Nachrichten, also auch zum Beispiel, wenn du ein Kind warst, Kindersendungen oder so.
Na, es gab so einige Kindersendungen, gab es schon, es gab da die sogenannte Flimmerstunde immer am Samstag. Da kamen so Märchen, dann gab es den Sandmann und ja, also die Kindersendungen, die es gab und die Kinderfilme, die waren schon irgendwie schön gewesen. Ja, das sind vier, die ja auch heute noch laufen, die bekannten tschechischen Filme hier, Drei Lustige Ferschenbrödel und so weiter, das waren schon irgendwie schöne Filme gewesen und das war auch so für Kinder durchaus ganz gut gewesen. Ja. Ansonsten, naja, die DDR, die wusste natürlich, dass sie in Konkurrenz stand auch irgendwie, das DDR-Fernsehen in den 80er Jahren zumindest, zum Westen. Und hat natürlich versucht, auch den Menschen teilweise was zu bieten, glaube ich, durch moderne Serien, moderne Filme, moderne Mode, was junge Menschen eben so wollten. Aber letzten Endes hatte sozusagen auch die Medienlandschaft in den 80er Jahren den Anschluss sozusagen an die Realität, an die Wirklichkeit und an das westdeutsche Fernsehen schon lange verloren. Und auch das Vertrauen natürlich der Menschen.
Okay, und dann jetzt schon Ende der 80er, dann zum Mauerfall und der Wiedervereinigung. Auf welche Weise hast du vom Mauerfall erfahren und wie hast du darauf reagiert? Also, wie war der Tag?
Ja, also unwirklich, unvorstellbar. Das muss ich schon sagen. Was mich bis heute prägt oder was mich bis heute sehr geprägt hat, ist diese Erfahrung. Und das hat mich geprägt in positiver als auch in negativer Hinsicht, weil es eines der meist einschneidenden Ereignisse in meinem Leben gewesen sind. Es war so gewesen, dass ja praktisch bis zum Tag der Mauerfall die DDR für uns in Eisen und Stein gehauen war. Ja, es war so klar, diese DDR wird für immer bestehen. Bollwerk gegen den Imperialismus mit unseren Brüdern der Sowjetunion, ja, stehen wir Seite an Seite, die DDR besteht für immer und ewig. Ja, SED, Karl Marx, Lenin, Engels, das war für uns in Stein gehauen. Ja, und die Tatsache, dass dieses System von einem Tag auf den anderen einfach so weg war, zusammengebrochen ist, das hat mich schon sehr geprägt. Und ich glaube, das hat viele Menschen im Osten geprägt. Deswegen ist es so, dass ich auch für die Landsleute, für meine Landsleute mal so ein bisschen, sie so ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil natürlich jetzt immer viel kritisiert wird, dass die Menschen im Ostdeutschland sozusagen so demokratiefeindlicher werden, schwieriger werden, eher dazu neigen, rechts zu wählen. Da ist schon ein bisschen was dran. Aber ich glaube, was die Menschen so geprägt hat, ist dieser Tag, glaube ich persönlich. Die Tatsache, dass so ein System, was im Stand wie eine Mauer, ja, dem alle untergeordnet waren, vor dem alle Angst hatten, dass das einfach so verschwinden konnte, von einem Tag auf den anderen. Deswegen herrscht bei den Leuten so eine gewisse Skepsis vor, gegenüber so einem Staatssystem, glaube ich. Ja? Also ja, es war unglaublich, es war toll. Und weißt du was, was die DDR-Bürger am meisten, was das größte Thema Nummer eins war, und das ist wieder mal etwas, wofür ich mich fast ein bisschen schäme danach, weil wir uns so unter Wert verkauft haben. Es ging nur darum, die Mauer ist gefallen, wir müssen rüber. Es sind 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Ja, pro Person. Wenn wir nach Bayern noch fahren, dann müssen wir auch noch hin, da gibt es nochmal 40 Mark extra. Und dann sind wir dann mit dem Trabant zu viert stundenlang durch die Gegend gefahren. Ja, bis, wo war das gewesen? Ich glaube nach Braunschweig oder Goslar da irgendwo. Und da in so einer Turnhalle, da standen DDR-Bürger Schlange mit den Trabants und wir auch, um da 400 Westmark abzuholen, die uns zustanden. Und dann nochmal mit dem Reisepass oder mit dem Ausweis der Oma, die gar nicht mit konnte, nach Bayern auch noch, weil es da nochmal 40 Mark extra gab, um einfach da praktisch sozusagen das Westgeld so abzufassen irgendwie. Und das war ja, das hat uns beherrscht, aber irgendwie ist es auch im Nachhinein für mich so ein bisschen beschämend. Irgendwie haben wir Ostdeutschen damals auch unsere Seele verkauft letzten Endes, ja, weil es wirklich nur darum ging, hey, Mauer ist gefallen, wir machen rüber, da gibt es 100 Mark umsonst. Aber so ist der Mensch. So waren wir, so ist es und so sollte es sein.
Welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen hattest du während der Wendezeit so erlebt, also danach dann auch, wie du dich an das Neue gewöhnt hast?
Ich fand es toll. Also ich nicht. Ich fand es schön. Okay. Es war schon eine Befreiung gewesen. Es wurde in den Schulen auf einmal über Themen gesprochen, die spannend waren. Geschichte wurde anders interpretiert. Und das, also ich fand es toll, muss ich sagen. Ich hatte keine Probleme. Ich war zu jung. Für mich war die Mauer ein Glücksfall gewesen. Ja? Ich war 15. ich konnte diesen neuen System, ich konnte dann meinen Traum erfüllen, meinen Berufstraum mir auch erfüllen. Ne? Ich bin jetzt, konnte Medizin studieren, bin Arzt geworden, das war immer mein Traum gewesen. Wer weiß, ob das in der DDR möglich gewesen wäre. In der DDR musste man, um zu studieren, systemkonform sein. Man musste der FDJ treu sein, man musste 3 Jahre zur Armee sich verpflichten, ja? Man durfte nirgends anecken. Dann hat man vielleicht von SEDs Gnaden einen Studienplatz bekommen, ne? Aber nur dann. Und deswegen weiß ich nicht, ob mein Lebenstraum so in Erfüllung gegangen wäre. Deswegen, für mich ist das so, dass das für mich ein Glück war und ich das so als eigentlich fast ausnahmslos positiv und befreiend erlebt habe. Für die ältere Generation war es schwieriger gewesen, für die, die vielleicht 10 Jahre älter gewesen sind als ich, vor 20 Jahren, die natürlich schon Familie hatten, die schon einen Beruf gelernt hatten, die in diesem System standen und die auf einmal alles verloren hatten, die dann ihre Arbeit verloren haben, ihre Existenzgrundlage und ihren Glauben. Da sind viele gescheitert und auch viele dran zugrunde gegangen. Das hat mich auch sehr geprägt, ne, in meinem Umfeld, dass eben viele Alkoholiker geworden sind und also einfach so praktisch so dieser Untergang sozusagen, dass damit für uns junge Leute sich eine neue Zukunft auftat, aber für viele es auch eine Endstation gewesen ist, die den Wechsel nicht verkraftet haben zu diesen neuen Systemen und die darunter psychisch und auch physisch letzten Endes gescheitert sind.
Okay, und inwiefern haben sich deine Erwartungen von der BRD, die du vorher hattest, mit denen, wie dann die Realität war, also nachher gedeckt?
Für mich ist die Erfahrung, wie ich schon sagte, eben kaum negativ gewesen, weil ich wahrscheinlich ein bisschen zu jung gewesen bin. Mhm. Ja? Für mich ist die BRD Wirklichkeit gewesen dann, weil ich ja noch in der Schule war. Für mich war das Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit, was die BRD war. Wir sind eine Leistungsgesellschaft natürlich, ne? In der man letzten Endes alles erreichen kann, wenn man das will, in der man aber auch untergehen kann. Ja? Und die Gesellschaft, in der wir leben, ist in der BRD, es ist eine raue Gesellschaft, auch wenn wir sozusagen ein gutes soziales Netzwerk haben, aber wir bleiben sozusagen in eine Gesellschaftsform der Leistungsgesellschaft. Das finde ich okay, finde ich richtig. Ich bin damit aufgewachsen und habe keine Probleme gehabt, damit, mich damit zu arrangieren. Aber ich weiß, dass es eben für viele andere, die eben ein bisschen älter waren als ich, die das praktisch nicht geschafft haben. Ne? Für die das einfach so nicht verkraftbar war, dass alles weggebrochen ist und dass jetzt eben andere Prinzipien galten. Ne? Ja, jetzt habe ich nicht viel geredet. Meine Antworten waren recht langschweifig. Jetzt habe ich fast die letzte Frage schon wieder vergessen, ob die jetzt beantwortet wurde.
Doch, hast du.
Lies mir die nochmal vor, die letzte Frage nochmal.
Nee, es ging nur darum, wie sich die Erwartungen von der BRD, die du vorher mal auf hattest, ja. Und dieses Bild von der BRD danach hinterher, aber das hattest du.
Stimmt, na, ich kannte die BRD vorher nicht. Ich kannte sie nur vom Hörensagen, vom Westfernsehen. Ja? Da gab es Duplo, Hanuta, es gab Opel, Kadett und so weiter. Es gab also Produkte. Es war für mich vor allem eine Warengesellschaft, in der es vor allem letzten Endes weniger ging um Werte. Es war keine Gesellschaft, die bestimmte Werte ausstrahlte für mich, sondern die eben sozusagen vor allem verhieß, dass es ganz viele Dinge gibt, die es in der DDR nicht gibt und die viel besser sind als in der DDR und dass man die irgendwie haben möchte. Und deswegen kann ich das nicht so vergleichen. Ich bin von der BRD nicht enttäuscht worden, weil ich sie vorher nicht kannte. Ich war froh, dass es die DDR nicht mehr gab und habe in der BRD, obwohl diese Abkürzung ja kaum gebraucht wurde eigentlich, ne, sozusagen mir das aufbauen können oder das erreichen können, was ich erreicht habe in meinem Leben. Und das ist ziemlich viel oder es ist, ich finde, dass es viel ist und glaube nicht, dass ich das in der DDR hätte erreichen können. Deswegen gibt es für mich nichts zu meckern. Ja? Also ich wäre jetzt unfair, wenn ich mich hinstellen würde und rummeckern würde. Das wäre einfach nicht fair. Ich muss es wirklich so sagen. Ja? Für mich war das gut so, wie es war. Ich bin froh drüber und es ist Schicksal. Aber für mich war das okay so.
Okay, jetzt habe ich jetzt nur noch so ein paar zusätzliche Fragen aus dem Zusammenhang gerissen, eher, die mich persönlich auch noch interessiert haben oder werden. Und zwar, welche Besonderheiten es so im DDR-Bildungssystem gab, also was da so anders war, als man es vielleicht auch heutzutage kennt.
Ja, es war sehr streng. Es war tatsächlich sehr streng gewesen, muss man sagen. Es wurde viel, Naturwissenschaften wurden sehr konsequent gelehrt, muss man sagen. Also es gab wenig Fächer, so wie heute, so Ethik, ne? Oder so Dinge vielleicht, in denen man so viel besprochen hätte, sage ich mal so, weil es gab nicht viel zu besprechen. Es war so klar, worum es geht. Und es war aber so gewesen, dass das erfolgreiche Erlernen von Grundlagenfächern wichtig war, ne? Also Physik, Mathematik, Deutsch. Und hat nicht immer Spaß gemacht, sage ich mal so. Aber das ist heute, glaube ich, auch so. Was ich halt sagen muss, oder was ich glaube, was so war, aber ich will jetzt nicht sozusagen diese Sozialromantik aufleben lassen. Was halt schon so gewesen war, dass praktisch um leistungsschwächere Schüler in der Klasse wurde sich mehr gekümmert. Das muss ich schon sagen. Ja? Also es wurden sozusagen Hausaufgaben, die nicht gemacht wurden, konsequent eingefordert. Und es wurde dem auch nachgegangen, so Kinder aus sozial schwachen Familien, da kam der Klassenlehrer auch nach Hause, regelmäßig. Da gab es Hausbesuch zu Hause und dann gab es Tacheles, ne, sozusagen, warum der die Hausaufgaben nicht macht, ne, warum der da und zu spät kommt. Der hat nichts zu essen dabei und der ist unausgeschlafen. Also da wurde dem schon mehr nachgegangen, dass auch sozial schwächere Schülerinnen und Schüler so ein bisschen mehr versucht wurde mitzunehmen. Das muss man schon sagen, ja. Ja, aber es war kein sehr emotionales System. Ne? Es war so, es gab Sportunterricht, war eher streng gewesen. Ne? Wir hatten ja in der 9. Klasse dann schon diesen Wehrunterricht, ne? Wo man so Handgranaten werfen musste und so mit so Luftgewehr, so Zielübungen sozusagen. Es war schon auch so, dass klar war, warum wir die alle mitnehmen, die jungen Menschen. Wir wollen sie da alle mitnehmen, weil wir sie brauchen. Und zwar für uns. Ja? Und zwar gegebenenfalls auch dafür, um praktisch die sozialistische Staatsordnung mit allen Mitteln zu verteidigen. Das war eine Diktatur.
Okay. Und wie hast du Kontakt mit, wenn du welche hattest, Verbindungen nach Westdeutschland gehalten?
Hatte ich keine, leider. Okay. Ich hatte leider keine Westbahnmannschaft. Das war so schade gewesen, so ein bisschen, weil es gab keine Westpakete. Die Westbahnmannschaft hatten, die haben natürlich dann immer in der Schule dann auf einmal so praktisch so, wenn du als Sportbeutel einen Aldi-Beutel hattest. Das war der Hammer. Ja, also du hast als Sportbeutel einen Aldi-Beutel gehabt, in den Sportsachen, das war ein Prestigeobjekt. Das war so sozusagen ein Statement. Dann war klar, die hat Westverwandtschaft, die haben ein Päckchen aus dem Westen bekommen. Ja? Und das heißt, dann hast du stolz sozusagen da deine Aldi-Beutel rumgezeigt und irgendwie in der Pause sozusagen betont, praktisch zur Schau gestellt, wie dir das ein Duplo-Riegel verspeist, damit es alle gesehen haben. Aber ich hatte keine Westverwandtschaft. Ja, war nicht so schlimm. Manchmal fand ich es ein bisschen schade. Ich hätte auch gerne meine Bravo gehabt oder so irgendwie halt auch, ne? Aber hatte ich nicht. Dann habe ich sozusagen mir die bei anderen mal ausgeliehen oder durfte mal reingucken, wenn man da im heimlich sozusagen in der Schulhofspause dann so eine Bravo praktisch hinter zur Toilette durchgeblättert haben und da die aufregenden Seiten uns angeschaut haben und uns gekichert haben und totgelacht haben darüber. Weil erlaubt war es nicht. Die Bravo zum Beispiel durften wir nicht sozusagen besitzen. Also die wäre uns weggenommen worden von den Lehrern. Das war praktisch verboten. Das ist natürlich, zeigt natürlich die Lächerlichkeit des Systems. Ne? Wenn man jungen Menschen sowas verbietet, das auszuleben, was sie möchten, was sie interessiert, die Sehnsüchte, so gewinnt man die Menschen nicht. Und deswegen hatten die Menschen, auch die jungen Menschen, am Ende die Schnauze voll von den Lehrern.
Okay, und was waren beliebte Reiseziele? Oder bist du mal verreist?
Ja, genau. Kindheit? Und zwar ein einziges Mal in die Tschechei. Mhm. Es gab nicht viele Reiseziele. Ich war in der CSSR gewesen und ich war in Ungarn gewesen. Das waren die einzigen beiden Länder, in die man als DDR-Bürger reisen konnte. Ansonsten schwierig. Selbst Polen war nicht so einfach gewesen. Ich war sozusagen bis zu meinem, ich war nur in der CSSR an der Ostsee und einmal in Ungarn. Und für uns waren damals Länder wie Italien oder Frankreich, die waren für uns weiter weg als der Mond. Sagenhafte Länder. Von dem man Sagenhaftes hört, aber von dem man nie glaubte, da jemals hinzukommen.
Okay, warst du Mitglied der FDJ?
War ich. Mussten alle. Es war Zwangs. Es war, ja, bitte?
Also wie war das? Was hast du so erlebt?
Das war sozusagen, man konnte es sich nicht aussuchen. Ja, man musste das machen. Wenn man es nicht gemacht hätte, dann hätte man Probleme bekommen. Ne? Dann hatte man schon einen Punkt weg im System. Also der nicht zur FDJ geht, der hatte schon große, große Schwierigkeiten. Das Elternhaus auch. Weil das wäre ein Statement gewesen. Deswegen wäre niemand auf die Idee gekommen. Was heißt denn schon, welche auf die Idee gekommen? Aber es war klar, bei uns in der Klasse gehen alle in die FDJ. Und ich war in der FDJ gewesen. Und da hat man dieses blaue Hemd. Ne? dieses, mit diesem, diesem Symbol, mit diesem Sonnenaufgang, was ja interessanterweise auch so in der Symbolik so ein bisschen an die Nazi-Zeit so erinnert, also dem entnommen wurde so ein bisschen, also aufgehende Sonne, alles so ein bisschen so dieses Strahlende, na, und so diese Symbolik. Und ja, das war, wie soll ich sagen, das war nicht mehr viel gewesen. Ich war noch 2 Jahre in der FDJ. Da ist nicht viel passiert, muss man sagen. Ja? Die DDR war am Ende der 80er ein System, welches an allen Ecken und Enden schon lahm war. Man hat zwar offiziell wie so eine Fassade das noch aufrechterhalten, aber diese FDJ-Treffen, die es gab, da sind wir hingegangen. Aber alle haben gewusst, selbst die Treffen geleitet haben letzten Endes, wo das machen mussten und in diesem Unterricht, da wurde ja so Unterricht durchgeführt, sozusagen, wie man so sozialistische Mitglieder schult und wir bauen Sozialismus auf und Freie Deutsche Jugend und so weiter. Das hat niemand mehr geglaubt. Das war nicht mal, am Ende nur ein Theaterstück gewesen, eine Marionette. Alle waren froh, wenn sie wieder zu Hause waren, haben sich das FDJ-Hemd vom Leib gerissen und in den Schrank gefeuert und haben innerlich den Finger gezeigt. Ja? Und was wir gemacht haben zu Hause, wir haben Westmusik gehört, Heavy Metal, Metallica, das war damals in gewesen. Ja? Uns hat das interessiert, was junge Menschen interessiert. Mit der FDJ hatten die allermeisten von uns nichts mehr am Hut. Aber wir haben es gemacht, wir haben es angezogen, weil es so verlangt war. Aber der Glaube, der war längst weg gewesen.
Okay. Wie wurde, oder wenn du es überhaupt mitbekommen hast, in der DDR mit so Minderheiten umgegangen, Minderheitsgruppen?
Ja, welche Minderheiten meinst du?
Ja, alle möglichen, Homosexuelle oder sowas in die Richtung.
Na, sagen wir mal so. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass mit solchen Minderheiten wurde damals nicht viel besser umgegangen als möglicherweise im westdeutschen Teil auch. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Paragraf, der Homosexualität unter Strafe stellt, wurde erst 1994 abgeschafft, ja, in der Bundesrepublik, darf man nicht vergessen. Und sodass das der Unterschied möglicherweise gar nicht so groß war, aber klar, Fakt ist natürlich, sich als Schwuler zu outen, in der Schule hat sie schlechte Karten, ganz schlechte Karten. Ja, das war eher so ein Dorf, das war eher eine hierarchisch geprägte Gesellschaft mit so paramilitärischen Strukturen, würde ich nicht sagen. Aber da hatte jeder, der, natürlich gab es bei uns in Klasse ein oder zwei Leute, die schwul waren. Ne? Das hat man so, ist mir erst im Nachhinein klar geworden. Na klar waren die schwul, ne? Aber die hätten das nie geoutet. Also als Randgruppe, zum Beispiel lesbisch oder schwul, hat es die DDR keine guten Karten. Ne? Da wurdest du entsprechend, hattest du dir die Arschkarte und wurdest letzten Endes sicherlich auch schikaniert. Gerade dann, wenn es zur NVA ging, bei der Armee, ne, wurde natürlich sowas nicht geduldet. Und das wurde anders gelöst als heutzutage mit irgendwelchen offiziellen Beschwerden. Da gab es natürlich das raue Faustrecht sozusagen. Ne, auch. Und da haben dann praktisch die Aufsichtsführenden weggeschaut und dann wurden die entsprechend drangsaliert. Also als Minderheiten. Die DDR war kein Land, die Valenzen hatte, geistig, moralisch, für Minderheiten. Die hatte alle Hände voll zu tun, ihre Bevölkerung in Schach zu halten. Da war kein Platz für Minderheiten gewesen.
Wie stand es um die Gesundheitsversorgung in der DDR? Also gab es da irgendwelche Besonderheiten irgendwie?
Ja, das ist eine gute Frage. Das fehlt mir ein bisschen die Kompetenz, das zu beschreiben, weil ich damals ja, wie gesagt, noch zu jung war wahrscheinlich. Was immer so heute so ein bisschen so geraunt wird, das ist ein bisschen so eine Legendenbildung oder was ganz gerne so im Osten gemunkelt wird von meinen Landsleuten, war man ja ganz gerne oder manche versuchen das DDR-System im Nachhinein so darzustellen, so ein bisschen, als ob da doch vieles besser gewesen wäre als heute. Ne? Und da wird das Gesundheitssystem gerne herangezogen, dass das viel besser gewesen sei. Ja? Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, es war sehr gut gewesen. Aber Ende der 80er Jahre hatte das Gesundheitssystem die Probleme wie alle Bereiche, dass es kein Geld mehr gab. Es war praktisch, die DDR war pleite und ein Gesundheitssystem hochqualifiziert, dafür braucht man einfach Geld. Ne? Du brauchst moderne Röntgenanlagen, du brauchst moderne Kliniken, du brauchst Medikamente. Und deswegen war auch das Gesundheitssystem, glaube ich, in den 80ern, Ende der 80er, auch auf dem absteigenden Ast gewesen und wäre sicherlich auch zusammengebrochen, wenn die Wende nicht gekommen wäre. Ne? Was es gab, großer Unterschied zu heute, und das muss ich sagen, fand ich gut, also, was ich so als Mediziner auch so sagen muss, es gab damals dieses flächendeckende System der Polykliniken. Es gab also praktisch in den Kreisstädten, auch auf dem Land, niederschwellige Angebote für Menschen sozusagen, sich mit ihrem Problem in diesen Polykliniken vorzustellen. Das waren praktisch so keine Krankenhäuser, das waren so Gebäude, in denen es so Fachärzte gab für Innere, für Chirurgie, also so wie Hausärzte im Prinzip. die auch am Wochenende auf hatten, wo sich Menschen sozusagen vorstellen konnten mit ihren Problemen, ja, Lungenentzündung, irgendwie Schnittverletzung an der Hand, ja, oder irgendwie urologische Probleme oder auch Kinder, die kranke Kinder, also die also praktisch nicht praktisch das Krankenhaussystem in Anspruch nehmen mussten, sondern die ein niederschwelliges Angebot hatten, sich da vorzustellen. Das Problem heute ist, und das erleben wir ja extrem daran, auch in Berlin, ich rede davon, weil ich ja in diesem Business arbeite, dass die Hemmschwelle der Menschen, sich Hilfe über die 112 zu rufen, geht gegen null. Ja, also in Berlin wird jeden Tag der Ausnahmezustand ausgerufen, weil es keine freien RTWs mehr gibt, weil sozusagen die Leute gegen jeden kleinen Kram den Rettungsdienst rufen und manchmal ist es nur der eingewachsene Pickel, der eingewachsene Zehennagel und Leute wissen sich ja nicht anders zu helfen. Das war wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, aber ich will jetzt mal nicht so sehr schwelgen in diesem praktischen, da jetzt so weit ausschweifen. Das führt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ich glaube, es gab Ideen, die ganz gut waren, die man sozusagen auch heute bräuchte wieder, aber das ist auch alles gewesen.
Okay. Wusstest du von Fluchtversuchen in deinem Umfeld oder auch bekannteren Fluchtversuchen, von denen du mitbekommen hast?
Nein, hatte ich nicht.
Okay. Dann würde ich schon so zum Abschluss und zur Zusammenfassung und so.
Gott sei Dank, sei froh, dass du zu Ende kommst. Ich glaube, ich habe dazu geneigt, jede Antwort
zu bisschen auszuschmücken. Nein, das ist ja total interessant. Ich fand das
sehr. Nein, das ist nett, dass du das sagst.
Inwiefern hat die DDR jetzt so im Nachhinein, würdest du sagen, dich geprägt? Also wie wäre es anders, wenn es anders verlaufen wäre?
Ja, wahrscheinlich sehr. Hat mich wahrscheinlich sehr geprägt. Man darf nicht vergessen, diese Kindheit und Jugend, ne, die ersten 14, 15 Jahre, weiß ja selber, wie sehr die einen prägen. Die hat mich wahrscheinlich mehr geprägt, als ich dachte. Aber nicht so sehr dahingehend, dass ich jetzt dem nachtraue, weil ich ja schon sagte, für mich war es gut gewesen. Für mich war das ein Glück gewesen. Ich hatte mit der neuen Zeit keine Probleme, sondern habe mich daran eher gut zurechtgefunden. Sondern eher dahin auf so eine gewisse, wie soll ich sagen, naja, Skepsis vielleicht oder mit so einer gewissen Vorsicht, ne, gegenüber letzten Endes, ja, wie soll ich das sagen, ich will jetzt natürlich nicht in die Sparte geschoben werden, in die Schublade gesteckt werden, dass ich jetzt so in die viele Ostdeutsche so ein bisschen reingeraten. Aber ja, also was ich vorhin schon sagte, für mich ist das Entscheidende ist die Tatsache, dass ein System, an das ich auch geglaubt habe, 14 Jahre lang, was für mich wirklich so eisern stand, von dem auch ich nie geglaubt habe, dass das verschwinden wird, ja, wo so klar war, das ist meine Zukunft, das wird immer so bleiben, dass das einfach so verschwinden konnte, von einem Tag auf den anderen. Das ist ein bisschen unheimlich gewesen, muss ich sagen. Das ist etwas, was mich auch bis heute prägt und mit so einer gewissen Unruhe auch erfüllt, weil so ganz klar ist, auch wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, ja, seitdem die Menschheit existiert, dass viele Dinge, von denen man glaubte, dass sie für immer Bestand haben, dass das sozusagen eine Illusion ist. Ne? Die Menschheit ist immer in Bewegung und Dinge verändern sich und nichts ist für immer, für die Ewigkeit. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass ich jetzt daran glaube, dass unsere Gesellschaft sozusagen morgen nicht mehr da sein wird. Aber auch unsere Gesellschaft wird sich verändern, viel, viel mehr, als wir das glauben. Und da ist es wichtig, da flexibel zu bleiben, im Kopf, im Geist und offen zu bleiben für Neues. Ja? Weil wir Menschen, die einfachen Menschen, so wie wir, wir müssen immer sehen, wo wir bleiben in diesem System, in diesen Veränderungen und um unseren Platz kämpfen. Und da ist es wichtig, einfach im Kopf frei zu bleiben, geistig flexibel und zu sagen, es gibt immer einen Morgen. Aber ob das Morgen so aussieht wie gestern, ob alles so bleibt, das zweifle ich eher an. Sondern im Gegenteil, ich glaube an die Veränderung in gravierendem Ausmaß, auch für uns.
Vielen herzlichen Dank dafür, dass du mir so interessante Dinge erzählt hast und für das interessante Gespräch. Und ich habe mich sehr gefreut. Und ja.